Bauexperte trifft Bankvorstand. Heute im zweiten Teil des Interviews mit Gregor Neuhäuser geht es um das Thema Zinsen. Wir werden heute darüber sprechen und Gregor wird versuchen, dir zu erklären, warum sind die Zinsen in den letzten 2 Jahren so stark gestiegen, so schnell wie noch nie zuvor. Aber die viel wichtigere Frage, wie geht es weiter? Was glaubt er, wie die Zinsen sich im Laufe dieses Jahres verhalten werden, ob diese fallen werden, gleich bleiben werden oder eher wieder steigen werden, erfährst du in meinem neuesten Podcast nach dem Intro.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.
Wir gehen einmal in das zweite Thema ein, Zinsen. Die Zinsen waren nun lange Zeit auf einem wirklich Rekordtief. Und das ist ja das, was viele junge Leute gar nicht verstehen, dass halt 1% Zinsen nicht normal ist, sondern die absolute Ausnahme waren. Negative Zinsen im Guthabenbereich habe ich bis heute noch nicht verstanden. Ich habe als Wirtschaftsingenieur auch mal Finanzwirtschaft studiert, aber da fehlt mir dann immer noch das wirkliche Verständnis dafür. Aber vielleicht kannst du ja einmal erklären, was in den letzten 2-3 Jahren passiert ist und warum der Zins so schnell gestiegen ist und vielleicht eine kurze Prognose geben. Natürlich wird dich da keiner drauf festnageln und keiner kann in die Zukunft schauen, aber was erwartet uns so im Laufe des Jahres?
Ich versuche es mal einfach zu machen oder ich versuche mal noch ein bisschen weiter in die Historie zurückzugehen. Ich weiß nicht, deine Eltern, meine Eltern, als die angefangen haben, sich zu überlegen, zu bauen, gab es noch Baufinanzierungszinsen jenseits der 7. Also es gibt Menschen, die haben mit 8, 9 oder 10%, manche sogar im zweistelligen Bereich, ihr Einfamilienhaus gebaut. Und ich kann mich noch an meine Bankausbildung erinnern, im letzten Lehrjahr weiß ich noch, da sind die Zinsen, die 10-jährigen Baufinanzierungszinsen unter 5% gefallen. Das war damals... Ja, das war ein Hurra-Schrei. Bei allen Finanzierern, deren Zinsbindung ausgelaufen ist, die noch 7,75 oder 7,25 hatten, konnten auf einmal zu 4,75, 4,85 neu abschließen, neu verlängern. Und das war schon eine Riesenentwicklung. So, von daher muss man sich das tatsächlich mal einordnen. Wir haben heute Baufinanzierungszinsen ungefähr bei 4 plus minus. Das ist immer noch ein total niedriges Niveau. Und die 1%, die du eben angesprochen hast, es gab ja sogar Wettbewerber, die eine Null vor dem Komma hatten. Das ist keine normale Zeit. Also ein Zins, so habe ich es zumindest in meinem VWL-Studium kennengelernt, ist ein Preis und der soll auch etwas regulieren. Und dafür sind Preise da, um gewisse Dinge zu regulieren. Das Zinsniveau, was wir vor 2-3 Jahren hatten, war nicht gesund, war nicht richtig. Das Zinsniveau, was wir jetzt haben, ist, glaube ich, ist für unsere Volkswirtschaft sicherlich gesünder. So, die Zinsstrukturkurve, wie wir sie im Moment haben, wir Banker reden ja immer vom kurzen Ende und vom langen Ende. Vom langen Ende ist das 10-jährige Ende, das kurze Ende ist das Tagesgeld oder der 3-Monats-Satz. Das ist im Moment noch in einer Umbruch, das ist noch verworfen. So, und jetzt versuche ich mal zu erklären, was ist passiert. Also die Zinsen sind politisch von der EZB, aber auch von der Fed in Amerika sehr niedrig gehalten worden, über einen sehr langen Zeitraum. Das hing unter anderem damit zusammen, dass wir sehr niedrige Inflationsraten hatten. Das heißt, damit konnte man es begründen. Das hing in Europa insbesondere damit zusammen, dass wir, wenn man sich die einzelnen Länder mal anguckt, Länder haben mit einer sehr hohen Staatsverschuldung, Länder mit einer etwas geringeren Staatsverschuldung wie Deutschland. Und man wollte diese Länder auch politisch nicht zu sehr mit Zinsaufwendungen belasten. Es musste alles sich irgendwie, sollte sich angleichen. Gleichzeitig ist der Markt aber mit wahnsinnigen Mengen Geld geflutet worden. Die EZB hat über viele, viele Jahre ihr Anleihenankaufprogramm gestartet, um damit auch Staaten zu unterstützen und hat damit am Ende des Tages die Geldpresse angeworfen. Und wenn man sich mal anguckt, wo die Geldmenge M3, so nennt man die, große Geldmenge, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt, Anfang der 2000er Jahre war und wo sie heute ist, dann ist es ein Vielfaches von dem, was wir in Europa an Geldmenge bräuchten. Wir bräuchten ungefähr, wenn ich das richtig im Kopf habe, um die 2 Billionen Euro, um das ganze System am Laufen zu halten. Wir haben aber eine Bilanzsumme der EZB von etwas über 7 Billionen Euro. Also wir haben 4 bis 5 Billionen Euro zu viel Geld im Umlauf. So. Das ist jetzt keine Hexerei. Wenn viel Geld im Umlauf ist, dann kommt irgendwann der Effekt, dass die Inflation einsetzt. Und viele haben gesagt, ja, es war Corona, was dazu geführt hat, dass die Inflation angestiegen ist. Das stimmt so nicht. Es hat ein Streichholz am Ende gereicht, um einen ausgetrockneten Wald zu entflammen und einen Flächenbrand auszuführen oder zu überführen. Und das war im Grunde genommen das Thema Lieferketten. Das hat dann am Ende doch was mit Corona zu tun gehabt. Aber dadurch, dass die Lieferketten völlig durcheinander gekommen sind, hat es Nachfrageengpässe gegeben, die dazu geführt haben, dass die Preise gestiegen sind. Ich denke mal nur an vor 2 oder 3 Jahren an die Containerpreise zurück. Die sind explodiert. Und das war am Ende der entscheidende Auslöser dafür, dass wir die Inflation, die ja auch lange Zeit weg war, auf einmal da war. Und die ist nicht schleichend gekommen. Die hat sich Ende 2021 angefangen und in 2022 dann mit Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat sich das Ganze dann ganz massiv verschärft. So, und dann ist es so, wenn Inflation auf einmal in Sphären wieder ist, deutlich jenseits der 2%, was ja so EZB-mäßig von der EZB definiert ist als Grenze, dann sind die Notenbanken gezwungen einzugreifen. Und das geht dann eben nur mit Zinserhöhungen. So, das hat die amerikanische Notenbank sehr schnell und sehr konsequent getan. Die EZB hat sich lange Zeit etwas schwer getan und ist dann nachgezogen. So, und hat dann ganz massiv die Zinsen angehoben. Und wir erleben jetzt in den letzten 12 Monaten, dass ja die Inflationsraten zurückkommen.
Ja.
Allerdings, und das muss man, das gehört zur Wahrheit dazu, nicht so, wie sich das die Notenbanken erhofft haben. So, jetzt haben wir eben diesen Effekt. Wir haben den schnellsten Zinsanstieg aller Zeiten gehabt in 2022, auch mit großen Herausforderungen für uns Banken. Wir haben den Effekt der Lieferketten gehabt, was auch für euch in eurer Branche mit dem Bau, mit Rohstoffen euch in Schwierigkeiten gebracht hat. Dadurch sind die Baukosten explodiert. Gleichzeitig ziehen die Zinsen auf einmal wieder wahnsinnig an, so wie noch nie in einer Geschwindigkeit. Und im Grunde genommen ist das die Geschichte. So, und jetzt zu der Geschichte gehört auch, dass die Inflationsrate zurückkommt. Da war ich gerade stehen geblieben. Aber sie kommt nicht so stark zurück, wie man sich das erhofft hat. Wir sind immer noch weit weg von der 2.
Hm.
Aktuell sind wir bei 3, noch was. Vorletzte Woche sind die neuesten Inflationszahlen in Amerika gekommen. Man hatte mit 2,9% hatte der Markt erwartet oder gehofft, es waren am Ende 3,1. Also das heißt, die Erwartungen sind nicht erfüllt worden und da war auch erstmal wieder 2 Tage Unruhe an den Kapitalmärkten. Nichtsdestotrotz, die Inflationsraten entwickeln sich in die richtige Richtung, aber die Kerninflationsrate ist nach wie vor sehr hoch. Und jetzt komme ich zu deiner Frage, wie geht es weiter? Ich weiß es nicht. Ich kann nur eins sagen, der Markt und damit viele Wettbewerber im Bankenumfeld, die großen DZ-Bank, Deutsche Bank gehen davon aus, dass wir aufgrund der zurückgekommenen Inflationsraten in diesem Jahr 1, 2, vielleicht auch 3 Zinsschritte der EZB sehen, wieder nach unten. Jetzt muss man aber eins wissen für den Finanzierer, das ist das kurze Ende der Zinsstrukturkurve. Dieses kurze Ende wird von der EZB im Wesentlichen beeinflusst. Das lange Ende, die 10 Jahre oder 15 oder 20 Jahre, die für einen Häuslebauer am Ende die entscheidenden darin sind, die macht der Kapitalmarkt. Und im Moment haben wir eine inverse Zinsstrukturkurve und volkswirtschaftlich wäre es gut und auch sinnvoll, und ich bin auch davon überzeugt, dass wir das im Laufe der nächsten 18 bis 24 Monate schaffen, dass wir wieder eine normale oder zumindest flache Zinsstrukturkurve hinbekommen. Das heißt, kurzen Ende geht der Zins runter. Das wäre dann damit verbunden, dass die EZB die Zinsen senkt und am langen Ende das Zinsniveau vielleicht auf dem Niveau bleibt oder ein bisschen steigt. So, und jetzt geht so ein bisschen die Glaskugel los. Unsere persönliche Meinung, wie sich die Zinsen entwickeln, ist, dass tatsächlich in diesem Jahr, in der zweiten Jahreshälfte, die EZB aufgrund von stark zurückgekommenen Inflationsraten liegen. Und weil die Konjunktur in Europa, in Deutschland unter Druck ist, dass sie die Zinsen senken wird. Mhm. Was passiert am langen Ende? Das ist eine gute Frage. Unsere Vermutung ist, dass es gleich bleibt oder leicht steigt. Warum? Wir sehen ja jetzt, dass in diversen Branchen Tarifabschlüsse verhandelt werden. Mhm. Meine Kollegen von der Sparkasse haben damit zu kämpfen, beziehungsweise die Mitarbeitenden haben das Glück, dass sie zum 1.3. eine 10%ige Gehaltserhöhung bekommen, weil der Tarifabschluss so ausgefallen ist. In anderen Branchen, die Lufthansa, glaube ich, da ist man gerade bei 12,5% in den Verhandlungen. Der Arbeitgeber hatte 10% angeboten. Das kann man sich mal vorstellen, und man ist trotzdem im Streik. Das heißt, wir haben diese sogenannten Zweitrundeneffekte, die dazu führen, dass die Menschen tatsächlich mehr Netto haben. Mehr Netto heißt dann aber auch mehr Konsum. Hm. Heißt dann aber auch für uns, für euch, dass dann auch das, die Nachfrage nach Immobilien wieder anzieht. Und das merken wir auch persönlich. Die Nachfrage nach Immobilien war stark eingebrochen, sie hat wieder angezogen. Führt dazu, dass nach Geldaufnahme nachgefragt wird, und das ist am langen Ende eher ein treibender Effekt für die langfristigen Zinsen. Das Zweite ist, die EZB hat klar entschieden, ihr Anleihenankaufprogramm zu stoppen, das ist auch schon längst passiert, und jeden Monat ihre eigene Bilanzsumme um mindestens 15 Milliarden Euro zu reduzieren. Das heißt, wenn ich die Geldmenge verknappe, müsste das eigentlich auch eher einen Zins am langen Ende, einen zinserhöhenden Effekt haben. Mhm. So, und jetzt, wenn man jetzt mal in die jüngste Vergangenheit guckt, die letzten 3-4 Monate, wir hatten Ende September, und das ist der Zins, wo wir immer drauf gucken, das ist der sogenannte 10-Jahres-Swap-Satz. Das gucke ich tatsächlich auch bei Google fast jeden Tag. Der war Ende September bei 3,35. Das war der Höchstsatz. Der war sogar in der Spitze mal bei 3,50.
Ja.
Der ist bis zum Ende des Jahres runtergekommen. Jetzt muss ich bei Ihnen nachdenken, wenn ich bitte das angeguckt. Der ist Ende Dezember auf 2,35 zurückgekommen. Also das heißt, über 120 Basispunkte Reduzierung des 10-Jahres-Swaps. Aktuell in den letzten 3 Monaten oder beziehungsweise den letzten 2 Monate ist dieser Zinssatz dann wieder auf 2,80 aktuell gestiegen. Das heißt, wir haben wieder eine leichte Erholung. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn man jetzt mal so einen Ausblick macht für die nächsten 12, 24 Monate, dass der 10-Jahres-Satz ungefähr auf diesem Niveau bei 2,8 bleiben wird mit Tendenzen nach oben. Mhm. So, und dann ist ja jetzt die Frage möglicherweise, die sich dann stellt, warte ich jetzt mit meiner Baufinanzierung oder schließe ich sie jetzt ab? So, und da kann ich immer nur sagen, ich war schon immer ein schlechter Spekulant an der Börse. Das ist nämlich dasselbe, man spekuliert. Mhm. Wir sind auf einem niedrigen Niveau, finde ich, wenn man das jetzt nur mal vergleicht von den letzten 3-4 Monaten, dann sind wir aktuell auf einem deutlich reduzierten Niveau und ich würde abschließen. Dann auch möglichst mit einer langen Zinsbindung. Vielleicht muss man nicht mehr zwingend die 30 Jahre machen, aber ich würde zu deutlich längeren Zinsbindungen immer raten, wenn das angeboten wird und das Niveau im Moment ist attraktiv.
Das ist ja eine ganz klare Aussage. Und das ist genau das, wo ja die zwei Meinungen zurzeit auseinandergehen. Wartet man oder schließt man jetzt ab? Ich sehe es genauso und würde auch jedem empfehlen, wenn man sich das Haus jetzt leisten kann, wenn man sich die Wohnung jetzt leisten kann oder die Sanierung oder was auch immer man vorhat, das Warten auf bessere Zeiten kann mal zum Erfolg führen, aber in vielen Punkten ist auch eine große Enttäuschung dort. Und somit, wenn es jetzt geht, dann würde ich sagen, macht es jetzt. Entscheidet euch, guckt, ob eine mittelfristige 10-jährige, 15-jährige oder eine langfristige 30-jährige Kondition gerade für junge Familien das Richtige ist. Der Unterschied ist ja sehr, sehr gering. Also ungefähr 0,5% plus minus. Und das ist so, dass wenn man halt einfach Sicherheit möchte, weil keiner weiß, wie es in 10 Jahren aussieht. Und wenn man dann
ein bisschen diversifiziert und sagt, man nimmt vielleicht Fördergelder mit, wenn es denn gerade welche gibt. Das ist ja auch mal so in Deutschland. Und kombiniert das mit einer mittel- oder langfristigen Finanzierung, dann macht es, wenn man es sich aktuell leisten kann.
Wo du das gerade ansprichst, das Thema Fördermittel, es gibt ja, es ist ja diese und letzte Woche gerade jüngst wieder entschieden worden, das KfW-Programm 300 von der KfW, dieses sogenannte 300er-Programm für Familien, das heißt für zwei Erwachsene und ein Kind, mit Zinssätzen ab 0,01%, auch für Einkommen. Da haben sie ja was angepasst. Die haben auch die Kreditgrößen angepasst. Zwischen 170.000 und 270.000 Euro kann man da aufnehmen. Für einen allerdings für Neubauten.
Ja.
Das muss man dazu sagen. Da tut der Gesetzgeber schon eine ganze Menge. Und das finde ich ein sehr attraktives Programm, was man unbedingt mit einbauen sollte als Baustein in die Gesamtfinanzierung.
Also absolut. Die Familienförderung ist vollkommen unter dem Schirm gelaufen. Das haben viele gar nicht mitbekommen. Am Anfang waren halt die Einkommensgrenzen sehr schlecht, sodass es nicht gut funktioniert hat. Dann wurde im Oktober einmal nachreguliert, dann passte es. Aber es ist halt nie wieder so richtig nach vorne gekommen. Das ist das, was wir auch vorher zu Kommunikation gesagt haben. Hätte die Regierung das besser kommuniziert, würden, glaube ich, mehr es in Anspruch nehmen. Und deswegen ist es wichtig für uns an der Front, dass wir dort dieses Programm dort erklären. Aber auch die anderen Förderungen. Für die, die keine Kinder haben, sind seit Dienstag wieder da, haben wir auch lange drauf gewartet. Ja. Der Zinsvorteil ist etwas niedriger, aber trotzdem noch ungefähr 2% unter dem Marktzins. Und auch das ist natürlich eine sehr gute Sache, um ein nachhaltiges Haus zu bauen. Und damit würde ich auch zu unserem dritten Thema übergehen, dass wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen.
Dies war der zweite Teil des Interviews mit Gregor Neuhäuser. Heute haben wir gelernt, wie die Zinsen sich entwickelt haben, warum sie so stark gestiegen sind und dass wir davon ausgehen, dass sie eher gleich bleiben werden und nicht stark wieder fallen werden in den nächsten Monaten und somit den ganz klaren Appell von Gregor mitnehmen dürfen. Wenn du dir heute das Haus leisten kannst, warte nicht auf bessere Zeiten, sondern triff die Entscheidung jetzt. Geh diesen Schritt, geh deine ganz persönliche Heldenreise zu deinem Traumhaus, zu deiner Traumwohnung ein und kaufe oder baue jetzt und warte nicht. In der nächsten Woche, im dritten und letzten Teil des Interviews, wird Gregor etwas zum Thema Nachhaltigkeit erklären, nämlich wie die Bank selber sich weitergebildet hat, was das für dich als Kunde der Bank bedeutet und für mich die wichtigste Frage: Ist es sinnvoll, in ein Nachhaltigkeitszertifikat zu investieren und das Haus zukunftsweisend und fit für die Zukunft zu machen? Oder lohnt sich das Ganze gar nicht? Und zwar diesmal nicht aus Sicht der Förderung, sondern aus Sicht der Bank und der Wertstabilität und des Werterhalts der Immobilie. All dies erfährst du nächste Woche in dem dritten Teil des Podcast-Interviews.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.